Wie ist es, ein Restauranttester zu sein?
Anstrengend. Na gut, man muss erst mal noch ziemlich viel rumfahren, muss die verschiedenen Restaurants aufsuchen und man benimmt sich jeder ganz als einfacher Gast. Man geht dorthin, bestellt ein Essen und da, das ist immer eine relativ große Mahlzeit, die man dazu sich nimmt. Also wenn man das macht und nicht aus dem Leim gehen will, dann sollte man nebenher Sport treiben und für einen Ausgleich suchen. Also man sitzt viel, man isst viel, das kann sehr anstrengend sein.
Mein Name ist Sebastian Böhm und ich begrüße euch alle zu Teil 2 unserer großen Kulinarik-Wochen hier bei Wie ist es, der Podcast. Teil 1 gab es ja schon in der vergangenen Folge, da ging es um die eine Seite, nämlich um die Sterne Köchinnen und Köche. Und jetzt geht es eben in Teil 2 um die andere Seite, um die Restaurantkritiker und Restauranttester. Eben um die Menschen, die die Köchinnen und Köche eben zu den ja, hochdekorierten Menschen machen, wenn es denn gut läuft. Und da hatte ich die Gelegenheit zu telefonieren. Und zwar mit einem offiziellen Restauranttester, der im süddeutschen Raum, sag ich jetzt mal, unterwegs ist und ja eben auch für Auszeichnungen für Köchinnen und Köche zuständig ist. Sehr interessant. Wir hören mal rein in das Telefonat und in diese Folge. Ich telefoniere gerade mit einem Mann, der in Bayern lebt, der in Bayern arbeitet und auch Restaurants in Bayern testet, wenn ich so viel darf ich sagen.
Das dürfen Sie sagen, ja, aber nicht nur in Bayern, auch außerhalb von Bayern, aber eben nur bis zu einer gewissen Entfernung von meinem Standort aus.
Warum möchten Sie oder müssen Sie anonym bleiben?
Weil man natürlich, weil die Szene der Köche und Restaurantinhaber ist klein, vor allem derjenigen, die auf Sterne- bzw. Haubenniveau kochen, da kennt jeder jeden. Und wenn man dort bekannt ist, dann kann man Gefahr laufen, wenn man sich dann unter seinem eigenen Namen dort anmeldet, muss sich heute ja überall anmelden, dass man dann irgendwie eine Sonderbehandlung erfährt und nicht das bekommt, was alle anderen bekommen. Dass also der Eindruck letztlich verfälscht wird. Und das ist ja nicht in der Sache. Man kennt ja vielleicht diese berühmte Parodie von Louis de Funès, wo dann eben eher verkleidet als eine Frau dort erscheint und nicht erkannt wird, aber dafür hält man einen anderen Tester für den wahren Tester und der wird dann mit den schönsten Dingen überschüttet, die der Louis de Funès eben dann nicht bekommt, weil er eben nicht als Tester erkannt wird. Also das soll eben nicht geschehen und deswegen gerne damit.
War es schon immer Ihr Traum, Restauranttester zu werden?
Das kann man ja eigentlich nicht werden, da wird man gefragt. Ich schreibe allgemein als Journalist viel über Gastronomie, koche selbst, ich kenne mich gut aus und da kam ich wie die Jungfrau zum Kind. Also wie gesagt, das wird man nicht, das fällt einem irgendwie zu und dann macht man das oder eben nicht.
Würden Sie sich selbst als Feinschmecker bezeichnen?
Ja, durchaus, wobei das natürlich so ein dehnbarer Begriff ist, Feinschmecker. Also ich will eben gut essen und gut essen, das heißt nicht immer, dass ich Sterne oder Haubenmenüs mit viel Chichi brauche, sondern eigentlich esse ich am liebsten die einfache, gut bürgerliche Küche, aber eben auf hohem Niveau mit guten Produkten gekocht. Und das ist das, was man mittlerweile am seltensten findet. Es gibt eben ein breites Basisfeld eben von Schnellküche, Fast Food, normalen Restaurants, das ist eben auf einer recht beklagenswerten Niveau sich befindet. Und dann gibt es eben die Hochküche, die sogenannte. Die kochen alle sehr gut, aber oft dann doch sehr, naja, ich würde sagen, eben mit viel Chichi und euroasiatisch und nicht bodenständig. Und das dazwischen, diese Mitte, die erodiert zunehmend. Und das ist dann das, was ich eigentlich suche. Nur in den Restaurantführern werden natürlich in der Regel dann die Restaurants der Hochküche empfohlen. Und deswegen muss ich mich natürlich auch deren Kreationen widmen.
Das heißt, aber zum Beispiel, weil Sie gerade Fast Food gesagt haben, das ist ein No-Go für Sie. Also Sie waren wahrscheinlich nur ganz selten bei McDonald's und Burger King und wie die alle heißen.
Och, würde ich mal nicht sagen. Ich will das nicht verteufeln in keiner Weise. Wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, dann fahre ich eben auch mal zu McDonald's oder dann trinke ich einen Kaffee, esse ein paar von diesen nicht schlechten Pommes frites und esse vielleicht einen Hamburger. Also ich habe da nichts dagegen, nur sollte man sich vielleicht nicht ausschließlich davon ernähren. Und Also wie gesagt, ich möchte da keine Ideologie draus machen. Also wie gesagt, man muss lieber esse ich natürlich dass die ehrlich gekochten Gerichte der bodenständigen, normalen deutschen, aber auch italienischen, französischen Küche. Das ist mein Favorite. Aber wie gesagt, auch ich esse manchmal Pfaffel. Was ich nie esse, das gebe ich jetzt wirklich zu, ist eine tiefgekühlte Pizza, weil das schmeckt einfach ganz schauerlich. Gerne Pizza, die frisch hergestellt ist, die sind auch oft nicht besonders gut, aber eben entscheiden sich dann doch deutlich signifikant von den Tiefkühlpizzas, die eigentlich, naja, nicht Plastik für mich. Aber wie gesagt, gerne mal einen Hamburger, Pommes frites, meine Bratwurst natürlich und sowas. Doch, sehr gerne.
Wenn Sie in ein Restaurant gehen, das Sie testen, wie gehen Sie da vor oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie läuft das alles ab?
Überhaupt völlig normal. Man ist Gast. Man ist ganz ein normaler Gast. Ich melde mich da an unter meinem normalen Namen. Allerdings kenne ich auch Leute, die das oft machen. Die haben da verschiedene Alias-Namen, dass sie eben wirklich dann nicht erkannt werden. Wo man sagen muss, wenn man dort sitzt, dann, und dann ist es dann eh zu spät. Also wenn die eigentlich vorher quasi ausfindig machen, dann, und man ist dort, dann können die nicht auf einmal irgendwas kreieren, was sie sonst nicht machen. Also wie gesagt, dann ist es zu spät, dann erfährt man da schon das, was man erfahren will. Nein, ich melde mich da an unter meinem Namen, ganz normal, und ich fange ja auch gerade erst an, ich mache das noch nicht so lange. Und dann bestellt man dort eben das, in dem Fall das Gourmet-Menü oder Sterne- oder Haubengekrönte Menü. Ja, und dann isst man eben einfach, wobei man dann auch noch Fotos von den Gerichten macht, um zwecks einer Art Beweissicherung, wenn der Koch sich irgendwas beschwert, dass man dann sagen kann, das habe ich dann wirklich gegessen oder so. Aber wie gesagt, auch Fotos machen heute ganz normale Gäste und posten überall hin. Ja, das ist auch nichts Besonderes mehr. Nein. Also wie gesagt, man geht hin, isst, trinkt und zahlt ganz normal, natürlich, und gibt Trinkgeld und das war's.
Nur, dass Sie dann wahrscheinlich das, was Sie bezahlt haben, dann als Spesen einfach Ihrem Auftraggeber dann weitergeben. Das heißt, Sie müssen dann nichts wirklich selber bezahlen für die Speisen.
Nein, das würde sich ja dann nicht recht, also irgendwie das Honorar für die Kritik ist dann nicht sehr groß oder für diesen Test, aber dafür kriegt man die Spesen ersetzt. Also das ist üblich, ja.
Okay, also man kann als Alleiniger, also wenn man nur Restauranttester ist, kann man wahrscheinlich nicht reich werden davon, oder?
Das macht wohl niemand. Ich glaube zu wissen, dass der Guide Michelin eben nur mit festangestellten Inspektoren, die heißen dort auch nicht Tester, sondern Inspektoren, testet. Die kommen in der Regel aus der Branche und Selbstköche machen nichts anderes. Die leben natürlich davon. Aber das sind relativ wenige Leute und für mich wäre das keine Option, weil ich habe überhaupt keine Lust, jeden Abend irgendwie ein Sterne-Menü zu essen. Das ist mir ja irre.
Gehen Sie dann alleine immer essen oder nehmen Sie manchmal auch jemanden mit?
Das kommt drauf an. Natürlich nehme ich auch mal jemanden mit, vielleicht einen Kollegen oder jemand aus der Familie. Und ich meine, in dem Fall kriege ich natürlich dann nur das ersetzt von der Redaktion, das, was ich selbst in Anspruch genommen habe.
Sie essen dann mindestens, ja, also so ein Sterne-Menü, das sind schon, also Gruß aus der Küche und dann sind da mindestens 5 Gänge, oder?
Kommt drauf an, 4 bis 5 Gänge, ja, so um den Dreh und dann diese Grüße aus der Küche, auf die ich eigentlich gern verzichten wollen würde, aber das ist heute ja so ein Standard und dann gibt es dann eine Vorspeise, dann eine, vielleicht noch einen Zwischengang, dann ein Hauptgericht, vielleicht auch 2 Hauptgerichte, mal Fisch, mal Fleisch und dann haben manche Restaurants noch ein Prädessert, also ein Dessert vor dem Dessert und dann ein Dessert. Danach trinkt man Kaffee und das war, ja. Also wie gesagt, also reine Gänge sind in der Regel 4 bis 5.
Gibt es da ja Speisen, die Sie da besonders, wo Sie ein besonderes Augenmerk drauflegen? Weil ich sag mal so, in der Spitzenküche, da werden dann auch am Ende wahrscheinlich immer wieder mal dieselben Produkte, also sehr hochwertige Produkte verwendet, aber also.
Naja Gott, wir sprechen die kulinarischen Moden, würde ich mal so sagen, an, die, also im Moment ist ungeheuer in die euroasiatische Küche, Crossover, mit fermentierten Zutaten, Miso-Soße, also wie gesagt, sehr, sehr asiatisch angehaucht. Das ist eigentlich nicht schlecht, nur wenn man es dann an jedem zweiten Tag bekommt, dann fragt man sich, ob da nicht was schief läuft. Wobei man immer sagen muss, der normale Esser, auch der Feinschmecker, der geht ja nicht jede Woche einmal schick essen, sondern vielleicht zweimal im Jahr. Und dann fällt einem das nicht auf, dass sich das dauernd wiederholt. Aber wenn man da regelmäßig hingeht, dann ist das manchmal schon recht nervig, muss ich gestehen. Weil ich glaube mittlerweile, oh Gott, viele Köche, die sind ja auch dauernd im Internet, auf Instagram und gucken sich an, was die anderen machen. Und deswegen dann entstehen solche Moden, die möglicherweise noch dominanter sind als zu Zeiten der Nouvelle Cuisine, wo es natürlich auch gewisse Moden gab, die ja auch wunderbar im Theo Royal von Helmut Dietl karikiert werden, also die Wachtel im eigenen Nest und Musso Schokolade und sowas. Also Moden gab es schon immer, nur habe ich das Gefühl, mag jetzt nicht, mag meine Täuschung sein, aber ich glaube, das Gefühl zu haben, dass die Moden heute durch Internet und durch diese noch weltweite, noch intensivere Vergleichbarkeit doch deutlich durchschlagskräftiger werden. Das meine ich feststellen zu können.
Ist Ihnen etwas besonders wichtig an einem Menü? Also wenn Sie jetzt sagen, vielleicht das ist mir wichtig bei einer Vorspeise, das ist mir wichtig beim Hauptgericht oder wenn es in die Richtung Hauptgericht geht, weil es sind ja mehrere Gänge im Spiel und wenn es Richtung Dessert geht. Achten Sie da auf ganz bestimmte Dinge?
Na gut, erst achtet man natürlich darauf, wie es gegart, wie es gekocht ist. Also Fisch darf nicht zu trocken sein, wenn man ein Rindfleisch eben medium oder auch blöd vielleicht bestellt, also ganz blutig, dann muss das eben auch so auf den Teller und auf den Tisch kommen. Aber eigentlich kommt es immer darauf an, stimmen die Beziehungen der Zutaten untereinander, sticht da irgendwas angenehm oder unangenehm heraus, gibt es eine Harmonie in der Kreation, oft gibt es ja ganz viele, viele verschiedene Zutaten, also ich setze eigentlich in der Hochküche, also ab einem Stern, setzt man eigentlich schon voraus, dass die ihr Handwerk beherrschen. Und dann kommt es eben auch darauf an, wie die Zutaten korrespondieren. Das kommt immer darauf an, dass man eine Harmonie schmeckt, dass nichts unangenehm hervorsticht. Und das gilt ja auch für die Weine. Auch die Weine müssen harmonieren mit dem Essen. Es muss ein harmonischer Gesamteindruck entstehen. Also mehr ist es eigentlich nicht.
Gab es schon mal einen richtigen Reinfall? Also dass Sie gesagt haben, das war einfach von vorne bis hinten gar nichts?
Und dass alles durchgängig schlecht war, habe ich bisher noch nicht erlebt. Aber es gab natürlich dann immer wieder mal, mit so einem Chip, irgendeinen gebrannten Chip aus dem Mais oder was weiß ich, der ist dann verbrannt. Also es gibt dann immer schon mal Ausreißer oder eine Soße eben irgendwie nach nichts schmeckt oder eben ein Fisch vielleicht dann doch zu trocken ist. Und natürlich kommt das vor. Aber wie gesagt, handwerklich ist es in der Regel alles auf hohem Niveau gekocht. Die Leute haben ja auch alle eine tolle Ausbildung in der Regel. Aber es kommt dann schon darauf an, wie die ihre Kreativität eben, wie sie sich da verwirklichen auf dem Teller und in der Küche.
Aber Ihnen ist schon sehr wichtig, dass es nicht zu sehr Shishi ist, oder? Wenn ich Sie richtig verstanden habe. Also Sie sind dann eher...
Mir persönlich. Wobei ich sagen muss, man wird als Tester angehalten, jetzt nicht Küchenstile zu beurteilen, sondern nachzuforschen, wie ein Stil, wie dieser Stil verwirklicht ist. Also ich persönlich als Privatmann, was natürlich auch so ein bisschen in diese Arbeit dann da rein schwappt, bevorzuge eine klassische Küche und wo auch die Gerichte so fokussiert sind auf eine Hauptzutat und nicht tausend verschiedene Geschmacksexplosionen nebeneinander, wo man dann ganz deppert wird und verwirrt und gar nichts mehr wirklich schmeckt. Aber das ist mein persönlicher Geschmack, der natürlich auch reinspielt in die Bewertung. Das lässt sich natürlich nicht ganz vermeiden. Aber wie gesagt, man soll nicht den Stil der Küche kritisieren, sondern eben, wie der Stil im Einzelnen handwerklich und auch kompositionell verwirklicht wird, realisiert wird.
Sie haben ja dann auch schon eine große Verantwortung. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, hey, das war jetzt gar nichts, dann bekommt ihr diese Köchin oder dieser Koch eine schlechte Bewertung. Da geht es ja dann auch um Buchungen und ich würde jetzt nicht sagen gleich um Existenzen, aber da geht es schon darum, auch dass dieser Laden läuft oder vielleicht auch super gut läuft, wenn sie eben eine gute Bewertung
haben. Bei wirklich bekannten Restaurants, die dann auch deutlich runtergestuft werden sollen, vielleicht oder hoch, dann gibt es natürlich dann noch jemand, der das sich genau anschaut, vielleicht gibt es vielleicht nochmal einen zweiten Test oder so weiter. Also das war eben vom Michelin, dass er dann, wenn man irgendwie ein Flaggschiff vielleicht von 3 Sternen aberkennt, dann besucht man das mehrmals und redet halt mit dem Küchenchef und so weiter. Also das machen die sich schon nicht leicht. Aber in der Regel changiert das nicht besonders stark. Also ich meine, natürlich würde ich mich scheuen, das ist mir jetzt noch nicht vorgekommen, wenn man im Restaurant eine bestimmte höhere Bewertung hat und das mein Eindruck ist ein völlig gegensätzlicher, das würde ich natürlich da dann runterstufen. Aber die Frage ist, wie stark man runterstufen, ob man dann erst nochmal vielleicht nur einen kleinen Schritt zurückgeht und dann beim nächsten Jahr vielleicht nochmal überlegt und schaut, wie er oder sie sich entwickelt hat. Also wie gesagt, für sie ist das eine gewisse Verantwortung, die man dort hat, aber ja, das ist eben der Sinn der Sache. Also man muss dann auf sein Urteil vertrauen und die anderen müssen dem Urteil vertrauen und dann ergibt sich eine Wertung, die natürlich dann im Einzelfall für denjenigen oder diejenige schmerzlich sein kann, ja sicher. Aber sonst braucht man keine Führer, keine Guide.
Sind Sie eigentlich Team süßes Dessert oder Team Käseplatte?
Ich bin Team alles. Also ich bin meines Hauses, also ich vor allem Schokolade, gebe ich zu, ich bin nicht ein Süßigkeitengrab, aber irgendwann ist es einem so leid, dass man wieder andere Dinge möchte. Nein, also ich esse mehr oder fast alles wirklich gern. Es gibt noch ganz wenige Dinge, die ich nicht esse. Zum Beispiel, also was ich gar nicht mag, sind Gemüsegurken, weil die immer nach Wasser schmecken und so weiter. Aber also wie gesagt, ich esse eigentlich mehr oder weniger alles und bin auch nicht wirklich eindeutig auf der süßen oder der salzigen Seite zu finden.
Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Gespräch. Es war sehr interessant, mal einen Einblick in den Alltag eines Restauranttesters zu haben. Und wünsche Ihnen viel Appetit. Ich glaube, diesen Wunsch kann man ja auf jeden Fall bei Ihnen äußern.
Appetit ist notwendig und ich muss sagen, bevor ich teste, esse ich dann auch in der Regel den ganzen Tag nicht. Also man muss auch, ich finde, wenn man gut isst, muss man auch Hunger haben. Also das Schlimmste ist, muss ich ehrlich sagen, wenn ich das noch nachschieben darf, wenn man ununterbrochen irgendwas isst, also was heute wird ja, alle essen immer irgendetwas, auf der Straße, wo im Zug, irgendwo auch immer. Also ich bin so ein, ich esse morgen eine Kleinigkeit oder eine kleine Grundlage und dann esse ich den ganzen Tag nichts und freue mich dann abends auf das Essen. Und das soll es eigentlich sein. Also um lustvoll essen zu können, braucht man auch Appetit. Das ist doch klar, oder?